Wir sprechen heute über den Ölpreis. Warum? Weil kaum jemand über den Ölpreis spricht. Kaum jemand erwartet, dass der Ölpreis deutlich steigen könnte. Dementsprechend ist kaum jemand in diesem Sektor investiert. Und daraus entstehen natürlich Chancen. Und eines nehme ich vorweg. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Ölpreis im Laufe des Jahres 2026 eine ganze Ecke höher notiert. Leg mal los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich merke gerade, dass ich hier mal das Pad zumache. Es sind Olympische Spiele und dementsprechend gucke ich natürlich auch Sportarten, für die ich mich nie interessiere. Ist einfach so. Olympische Spiele, ich gucke sie. Fertig aus. Schon mal das erste Geständnis. Das zweite folgt sogleich. Heute Morgen habe ich einen Special Report, einen Extra Report an euch versendet. Vollkommen kostenlos habe ich dort meine favorisierte Goldaktie mit euch geteilt. Mehr kann ich nicht machen. Kurz vorgestellt, warum bin ich so bullisch für diese Goldaktie? Warum bin ich investiert? Warum bin ich ein schönes Stück im Gewinn, aber werde die Aktie dennoch weiter gerne kaufen? All das in diesem Report, den ihr kostenlos euch holen könnt. Die meisten von euch haben ihn schon, aber falls noch nicht, dann klickt hier auf den Link in den Shownotes oder ihr geht auf www.lars-erichsen.de. Und jetzt sprechen wir über den Ölpreis. Ich habe es im Intro schon gesagt. Das ist auch deshalb interessant, weil es kaum sonst jemand tut, zumindest mal nicht als Investmentchance. Mir ist schon klar, dass ich hier nicht exklusiv darüber berichte. Aber es gibt in den, beziehungsweise gab in den letzten Tagen im Hintergrund so ein paar Dinge, die passiert sind, die diese Story für mich jetzt noch interessanter werden lassen. Weil das heute immer weniger geschieht, möchte ich gerne meinen Standpunkt an verschiedensten Stellen immer mit euch teilen, ohne dann lange darauf einzugehen, wovon spreche ich. Einmal zum Mitschreiben und wer will, auch zum Mitkritisieren. Die Welt wäre aus meiner Sicht eine viel bessere, wenn wir überhaupt keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen würden. Ich hoffe, dass das in der Zukunft passieren wird. Ich glaube, dass das in der Zukunft passieren wird. Diese Zukunft liegt allerdings noch einige Jahre vor uns, beziehungsweise der Umbau. Der wird natürlich eine ganze Menge Energie verbrauchen. Für China spricht man aktuell von Peak Oil Demand, also dem Moment, an dem dann die Ölnachfrage sinken wird, in 7 bis 8 Jahren. Warum? Weil hier der Umbau zu nicht fossilen Brennstoffen, das sind in den meisten Fällen aber nicht nur regenerative Energien, weil der immer weiter voranschreitet und der macht auch strategisch Sinn. Die machen das eindeutig nicht aus Umweltaspekten, in den Großstädten schon, also dass dort Elektroautos sind. Ich habe es schon mal gesagt, wer einmal in Shanghai war, der weiß ganz genau, die machen das aus Eigennutz, dass sie dort Fahrzeuge fahren, die eben keinen CO2-Ausstoß haben, die keinen Feinstaub haben und, und. Ich weiß, Reifen haben auch Feinstaubbelastung und. Also, all das geschieht aus Eigennutz. Warum? Weil man mit diesen Energieformen unabhängiger wird. Aber ich werde dennoch, obwohl ich das so sehe, und weil, obwohl ich glaube, dass die Verbrennung von fossilen Brennstoffen schlecht ist für die Atmosphäre und also für das Klima, aber auch für die Umwelt, feuerfrei, dennoch spreche ich darüber, weil ich nicht den moralischen Zeigefinger erhebe, weil ich nicht darüber richten möchte, wer wo wie investiert. Und ich bin selber in diesen Sektor investiert. Ich halte das deshalb nicht für einen Widerspruch, weil ich selber konsumiere, weil die meisten von uns konsumieren. Und deswegen ist es auch verkehrt, diesen oder jenen Sektor, den sollte es gar nicht mehr geben. Solange es ihn gibt und solange der Grundbedarf so hoch ist, solange darf man meines Erachtens auch investieren. Dem einen oder anderen ist das zu lang. Ich weiß es, ich werde es auch nicht immer machen, wenn ich über Öl spreche. Ich wollte es heute nur noch mal klar machen. 3 Entwicklungen gab es in den letzten Wochen, die meine Aufmerksamkeit nochmal verstärkt auf den Ölmarkt gelenkt haben und die mich glauben lassen, dass wir in den nächsten Monaten vor einem für viele wahrscheinlich etwas überraschenden Preisanstieg stehen. Nicht, dass der Ölpreis durch die Decke geht, aber es macht für den Sektor, es macht für Ölaktien, spekulativ, weniger spekulativ, für die Ausrüster und, macht es einen enormen Unterschied. ob der Ölpreis bei 64 oder bei 84 Dollar handelt. Die Margen steigen sofort. Wir sprechen aber erstmal drüber, was sind denn die Dinge, die hier meine Aufmerksamkeit erregt haben. Erstens, und das, da hatte ich ein lachendes und ein weinendes Auge, die Leser der Rendite-Spezialisten wissen es, diese Spekulationen, es war eine Hardcore-Spekulation mit Höhen und Tiefen, die habe ich schon vor einiger Zeit eröffnet. Die Rede ist von Valaris. Keine Kaufempfehlung und jetzt sowieso schon mal nicht. Valaris macht, ich mache es mal ganz einfach, ihr kennt diese Bohrtürme, also Offshore. Ja, die, da gibt es unterschiedliche Arten von Bohrtürmen. Und Valaris betreibt sie und Valaris wird jetzt übernommen. Ich habe die Aktie gekauft, weil sie aus der Restrukturierung mal kam und niemand wollte sie haben. Ich bin darauf gekommen, weil ein großer Investor, Frederiksen heißt er, glaube ich, 17% gekauft hat. Und also, ich kürze ab. Es war hochspekulativ, der Schuldenstand war enorm hoch. Und insbesondere, wenn es um Ausrüstung geht, wenn es um Infrastruktur geht, hat jahrelang hier niemand mehr investiert. Dementsprechend wollte auch keiner die Aktie haben. Ich habe sie mal in der Mitte irgendwo gekauft. Ich war deutlich unter Druck. Und am Ende habe ich sie jetzt, keine Ahnung, für 20-25% Profit verkauft. Warum habe ich sie verkauft? Zwangsweise, sie ist nämlich übernommen worden, beziehungsweise die Übernahme läuft. Transocean ist ebenfalls ein großer Betreiber. Das ist also nicht irgendeine Transaktion, sondern hier entsteht, das ist die größte Konsolidierung im Offshore-Sektor seit Jahren. Die kombinierte Gesellschaft, also Transocean und Valaris, wird mit Abstand der weltweit größte Offshore-Ölbohrer, wenn man so will. Und jetzt kommt es drauf an. Die Bewertung, die hier, es gab einen Aufschlag zwischen 30-40%. Wie gesagt, ich habe es verkauft. Es ist keine Kaufempfehlung. Ich bin nicht mehr investiert, weil ich die kombinierte Gesellschaft nicht so interessant finde wie die vorher. Darum geht's also nicht. Es geht darum, was haben sie bezahlt? Sie haben das Achtfache des EV/EBITDAs für 2027 bezahlt. Und das ist kein Schnäppchen. Man hätte angenommen, zu diesem Zeitpunkt, wenn überhaupt, dass dann ein geringerer Aufschlag bezahlt wird. Das ist also eine Bewertung von einem ja absoluten Brancheninsider, Transocean, die signalisiert, dass man das Vertrauen hat, dass wir uns vor einem Upcycle befinden. Das heißt also, diese Prämie wird vermutlich nicht gezahlt, weil man Valaris was Gutes tun wollte. Und man hat auch gesagt, 200 Millionen wird es mal gleich an Einsparungen geben, an Synergien, wie es so schön heißt. Sie sind also überzeugt, dass die kommenden Jahre sehr profitabel werden. Und das macht nur dann Sinn, wenn A, der Ölpreis auf keinen Fall weiter sinkt bzw. steigt. Und daraus resultierend Investitionen in Ausrüstung, in Infrastruktur und so weiter sich wieder erhöhen. Aus verschiedensten Gründen gab es praktisch gar keine Investitionen mehr. Zweitens, gleicher Grund, größerer Blick, die Erholung der Ausrüster. Wenn man sich eine Schlumberger anschaut, eine Halliburton, eine Baker Hughes, diese Aktien sind jahrelang, im Prinzip seit 2021, 2022 nur gefallen. Die Story war immer da. Keiner investiert in Infrastruktur. Irgendwann müssen die doch mal steigen. Sind sie aber nicht. Bis jetzt. Jetzt sind sie gestiegen. Der Markt preist hier also derzeit nicht mehr die. Die Aktien sind auf diesem Niveau nicht schreiend billig. Und das heißt, dass der Markt hier nicht die Gegenwart einpreist, sondern die Zukunft. Steigende Investition, steigende Aktivität, steigende Margen. Und der dritte Punkt, und das war einer der, naja, es verschwindet die Schlagzeile, aber die Story dahinter natürlich nicht. Ihr erinnert euch an den Venezuela-Schock. Der Ölpreis, was zu keinem Zeitpunkt natürlich Sinn gemacht hat. Der Ölpreis ist, nachdem Trump Venezuela zu einem Verbündeten gemacht hat, nehmt es, wie ihr wollt, der Ölpreis ist um 3 oder 4 Dollar gefallen. Die Aktien, insbesondere auch die amerikanischen Ölaktien, die das Geld aus diesem Perm, die das Geld verdienen mit dem Permian Base, also da, wo das Schieferöl ist und so weiter, die sind massiv unter Druck geraten, was gar keinen Sinn macht. Als ob also Öl aus Venezuela ab morgen den Weltmarkt fluten würde. Es sind 1 Million Barrel zusätzlich pro Tag Maximum, was man derzeit rausholen kann. Alles andere ist Jahre in der Zukunft. Was aber passiert ist, der Markt hat sehr schnell, sehr rational gehandelt. Dieser Venezuela-Schock wurde ganz schnell wieder ausgepreist. Glücklicherweise, ich hatte auch eine Position, mit den Lesern der Rendite-Spezialisten, die kurz über dem Stop dann gedreht hat und jetzt konnten wir gerade Teilgewinne im Gewinn realisieren. Die zweite Hälfte behalte ich, weil ich eben glaube, dass der Ölpreis steigen kann. Und das sagt mir, der Markt will höhere Preise. Die Nachfrage ist offensichtlich stärker, als viele denken. Beginnen wir mal mit dem ganz großen Bild. Achtung, nur mal der Hinweis, das hier ist Podcast. Hier nehme ich mir ganz bewusst ein bisschen mehr Zeit. Es gibt jetzt Timestamps. Wer nur das Fazit hören will, der soll halt das machen. Wenn so aktive und spannende Geldanlage funktioniert, indem man die Fazits durchgeht, go on. Nein, nun ist die Möglichkeit endlich dazu da. Und ich weise nochmal darauf hin, wer es immer unter 3 Minuten haben will, 4 Minuten Lesezeit, der nutzt den Report. Gung ho, wenn man so will, Goldilocks-Szenario. Meines Erachtens werden wir in eine Zeit reinkommen, in der dieses Goldilocks-Szenario zumindest phasenweise gespielt wird. Wir werden steigende Liquidität sehen. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Wir werden eine anziehende Konjunktur sehen. Wir werden eine sinkende Inflation sehen, in dem Sinne, dass sie geringer ausfällt, als das viele erwarten. Das ist Goldilocks. Die Regierung wird, das wird sogar relativ kurzfristig meines Erachtens passieren, ist nun mal meine Einschätzung, ist ja klar. Sonst wären die Kurse schon genau dort, wo ich sie erwarte, in ein paar Monaten. Wird massiv Liquidität über den Treasury General Account ins System pumpen? Wir haben die Bankenreserve, die neue, die es erlaubt, Banken wieder weniger Eigenkapital zu halten. Das ist ebenfalls liquiditätspositiv. Wir sehen die größte Infrastruktur aller Zeiten. Wahrscheinlich nehmen wir mal Wiederaufbauphasen nach dem Krieg raus. Brücken, Straßen, Fabriken, der Chips Act, der Inflation Reduction Act, der nur teilweise zurückgedreht wurde, weil er natürlich von Joe Biden kam und deswegen will man ihn unter dem Namen nicht. Völlig egal. Wir sprechen von einem Hunderte von Milliarden Dollar Programm. Bau, Transport, Fertigung und all das, was hier an amerikanischer Industrie insbesondere wieder aufgebaut werden soll, all das ist ölintensiv. Und das läuft nicht für ein Jahr, das wird mehrere Jahre dauern. Historisch gesehen gab es eine extrem starke Korrelation zwischen dem ISM Manufacturing Index und dem Ölpreis. Wenn der ISM über 60 steigt, er ist gerade, das ist schon mal wichtig, über 50 angestiegen, sind also noch nicht über 60. Wenn er in Richtung 60 steigt, dann ist das zumindest in der Vergangenheit, das muss man ja so sagen, eigentlich immer ein Umfeld gewesen, in dem sich Ölpreise zwischen 85 und 95 Dollar aufgehalten haben. Das war die Regel, nicht die Ausnahme. Warum? Weil ein ISM über 60 bedeutet, Fabriken laufen auf Hochtouren, Frachtverkehr boomt, Lagerbestände werden aufgebaut und all das frisst nun mal Öl. Und dann befinden wir uns in einem Rohstoffzyklus. Ob wir es Rohstoff-Superzyklus nennen, ja, es spricht vieles dafür. Wichtig ist nur, die einen sagen, und das werden wir sowieso erst im Nachhinein erfahren, das hier ist der Beginn eines neuen Rohstoff-Superzyklus. Die sagen also, die Korrektur, die wir über 3 Jahre hatten, war das Ende von einem Zyklus. Für mich, nach meinem Gefühl, und ich bin überall investiert, also bitte, ich freue mich, wenn es noch Jahrzehnte so weiterginge, ja. Aber für mich ist das späte Stadium des aktuellen langfristigen Rohstoffzyklus. Warum? Weil all das, was normalerweise mit einem langfristigen Rohstoff-Superzyklus in einer späten Phase einhergeht, passiert ist. Deutliche neue Allzeithochs in Gold. Sehr spekulative neue Hochs in Silber. Wir sehen, dass Kupfer ausbricht. Der Bloomberg Commodity Index bricht jetzt gerade aus. Wenn ich sage, wir sind in einer späten Phase dieses Zyklus, heißt das nicht, der endet dieses Jahr, aber der geht keine 5 Jahre mehr. Sondern, und das ist auch sehr interessant, weil da die Kurse am stärksten steigen, 1 bis 2 Jahre. Wenn dem so ist, dann wäre Öl jetzt der klassische Catch-up, weil Öl Late Stage ist. Also in einer späten Phase des Rohstoffzyklus dann mit anzieht. Momentan hinkt es ja massiv hinterher. Achtung, den Teil können jetzt einmal die Podcast-Hörer nicht sehen, logischerweise. Ist aber auch kein Problem. Ihr verpasst uns nichts, wenn ihr das Ganze hier hört. Dann ruft ihr euch einfach einen Chart auf. Für diejenigen, die auf YouTube schauen, blende ich hier einmal den Chart ein. Wobei man kann darüber streiten, ob man diese Corona-Tiefs mit reinnimmt. Wenn man das sich aber anguckt, dann ist es eine übergeordnete Konsolidierung, die über kurz oder lang zur Oberseite aufgelöst wird. Das, was wir hier sehen, ist ein Zyklus, bei dem Öl traditionell zumindest im späten Verlauf dann auch mit anzieht. Wir schauen auf Trumps Öl, wenn man so will, Paradoxon. Erstens, er hat zwei Ziele. Er wollte die US-Ölproduktion steigern. Er wollte das aber ohne, dass der Ölpreis deutlich steigt. Ich halte es für keine besonders nachvollziehbare Story, dass es meist ja Trumpelt, dass der Ölpreis niedrig bleibt, weil dann die Inflation sinkt bzw. nicht steigen kann. Das ist so. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend ist. Wir leben in einer Welt, in der man einfach sagt, was ist. Trump sagt, die Inflation ist niedrig und die Zinsen müssten normalerweise 1,5% niedriger stehen. Das ist einfach schlicht, weil man es ja messen kann, was war in der Vergangenheit, bei welchen. Es ist schlicht inhaltlich von komplett falsch. Das spielt aber keine Rolle mehr heute. Das muss man einfach anerkennen, auch in der Geldanlage. Es ist ja nicht, wünscht dir was, wie sollte die Welt eigentlich sein? Sie sollte ganz anders sein. Sondern er sagt einfach, das ist so. Die Zinsen müssten theoretisch in diesem Umfeld etwas höher stehen als aktuell. Und er sagt, sie müssten 1% mit 1,5 niedriger stehen, weil ich mir ausgedacht habe, dass die Inflation niedrig ist. Trump selber zieht also die eigenen Inflationsdaten aus dem eigenen Statistik ab, sagt er, so ist es eigentlich nicht. Geschenkt. Er sagt, die US-Ölproduktion wollte ich steigern. Er hat ja auch ziemlich viel Spendengelder dort eingesammelt. Und zweitens will er Russland wirtschaftlich in die Knie zwingen, wobei man auch sagen muss, es geht ihm hier weniger um Russland, weil Russland zwar militärisch ein Gewicht hat, aber wirtschaftlich keins, sondern es geht natürlich um China. Diese Ziele widersprechen sich aber fundamental. Das wird so nicht funktionieren. Denn bei 60 bis 65 Dollar lohnen sich viele US-Shale-Projekte nicht wirklich. Zumindest lohnt es sich nicht, hier noch Geld. Die Marge ist dann so gering, dass nichts in die Infrastruktur gesteckt wird. Und das sieht man auch daran, das berichtet heute keiner, weil ja Medien sogar, wenn der Außenminister der USA ausgebuht wird, das ist grotesk, dass dann ein amerikanischer Nachrichtensender das wegschneidet. Das ist Bananenrepublik und das ist etwas, was wir vielleicht aus China kennen. Es darf nicht sein, was da ist. Aber es ist mal, wie es ist. Und was man aber nicht machen kann, man kann nicht die Daten, also zumindest ziemlich schwierig, man kann nicht die Daten aus der Industrie so ganz einfach umschreiben. Und die US-Produktion ist gefallen. Sie ist nicht gestiegen, sie ist nicht gefallen. Das steht nirgendwo, weil das natürlich mit dem Gedanken einhergehen würde, ja, aber geht's der US-Industrie bitte nicht so gut? Sie ist gefallen. Warum? Weil Investitionsentscheidungen nun mal Renditen folgen und nicht Tweets oder Truth-Social-Einträgen. Das hat nichts mit Trump zu tun. Das hat natürlich etwas mit Trump zu tun, aber das ist einfach die wirtschaftliche Realität. Der US-Output an Öl ist gesunken. Gleichzeitig, und das ist natürlich etwas, was Donald Trump im Hintergrund schon weiß, aber nicht tweetet. Gleichzeitig jagt aber, haben wir mehrere Schlagzeilen, Trump relativ aggressiv die russische Schattenflotte. Und das funktioniert. Russland hat die Produktion gedrosselt. Russische Tanker laufen derzeit, das kann man messen, weil das, was in China passiert, das, was wir ankommt, das sehen wir. 10 bis 12 Millionen Barrel sind es, die täglich da nach China fahren, um noch Abnehmer zu finden. Das wiederum ist für Donald Trump nicht so besonders interessant. Warum? Weil die Chinesen mit einem erheblichen Discount hier kaufen. Das ist für Trump nicht so interessant. China ist ja höchst abhängig von diesen Importen, weil China, wie wir wissen, seltene Erden hat, aber praktisch kaum eigene Ölvorkommen. Indien kauft weniger russisches Discount-Öl momentan. Diese Nachfrage, deswegen macht Trump das. Diese Nachfrage kehrt zurück in den Weltmarkt. Und das wiederum zu den Weltmarktpreisen. Sorry. Und das wiederum, 1 bis 2 Millionen Barrel täglich sind es momentan, aus dem Nachfrage-Discount-Segment, das ist strukturell bullish. Und ich glaube, dass dieser Weg nicht wieder zurückgeschlagen wird, beziehungsweise, dass man den nicht wieder zurückgehen wird. Diese Nachfrage, die wieder zurückkehrt in den Weltmarkt, weil Russland selbst weniger produziert, beziehungsweise weniger verkaufen kann, ist für den Ölpreis bullish. Dann haben wir natürlich den Iran, ist allerdings etwas für mich, wo ich euch Münzwurf-Wahrscheinlichkeit. In einer Woche ist es mal wahrscheinlicher, dass es einen Militärschlag gibt. Und bitte, ihr habt wahrscheinlich im Sender eurer Wahl, und damit meine ich jetzt nicht öffentlich-rechtliche, sondern eurem YouTube-Kanal, Seid ehrlich, wie oft haben die schon gewusst, jetzt am Wochenende kommt der Militärschlag im Iran, weil diese Militärbasen sich da bewegt haben und. Das haben wir jetzt seit einigen Wochen erlebt. Fakt ist, man kann es nicht genau vorher sagen, bis es passiert. Für mich, nach dem Treffen jetzt mit Netanyahu in Washington, das ist das Treffen der anonymen Diplomaten. Ja, beides Männer, die darauf angewiesen sind, dass ihnen Immunität nach Ende der Amtszeit zugestanden wird, sonst wird's enge. Also insofern, man hat hier ein verbindendes Element. Davon mal abgesehen, war die Antwort von Donald Trump die gleiche wie vorher nach dem Treffen mit Netanyahu, der, um das nun mal klar zu machen, sehr wahrscheinlich nichts gegen einen Militärschlag hätte im Iran. Die Antwort war, ich möchte lieber diplomatisch das finden. Und zwei Stunden später kam dann, ja, aber wenn die Iraner nicht reagieren, dann werden wir es auch, dann wird etwas Großes passieren. So, ist für mich 50-50. Sollte es einen Militärschlag geben gegen den Iran, weil es 50-50 ist, ist es auch nicht im Markt eingepreist. Immer mal eingezuckt, aber nicht eingepreist. Wenn das bis Mitte des Jahres passiert, etwa 5 bis 10 $ Aufschlag im Ölpreis. So, dass tendenziell die Spannungen im Nahen Osten hochbleiben, das ist sehr wahrscheinlich. Das heißt, die Risikoprämie wird hier in den nächsten Monaten kaum komplett verschwinden. Und dann haben wir noch die OPEC Plus. Es gibt ja eine große Vision, über die eine Vision mit dieser, wie heißt das Ding, The Wall, The Line, spricht man nicht mehr ganz so laut drüber, aber anyway. Also dass Saudi-Arabien insgesamt hier sehr zukunftsgerichtete Projekte umsetzt, da müssen wir uns gar nicht. Also jede Art von Häme ist völlig unangebracht. Immerhin haben sie eine ganz offizielle Vision 2030. Und bei aller Kritik, das ist etwas, was uns auch gut zu Gesicht stünde. Aber für diese Vision 2030 und auch für einige andere Projekte brauchen sie wahnsinnig viel Geld. Und wenn man sich das ausrechnet in etwa, was soll passieren, müssen sie ein Budgetdefizit schließen. Das ist zwischen 60 und 70 Dollar kaum möglich. Um die zusätzlichen Einnahmen zu finanzieren, auch die Divestitionen aus dem Ölsektor heraus, bräuchten sie einen Ölpreis 80 Dollar plus. Und ich denke, dass die OPEC Plus niemals ein eingeschworener Haufen sein wird, dass sie aber tendenziell zur Produktionsdisziplin zurückkehren. Natürlich nicht aus Nächstenliebe, die kommen da nicht umsonst ohne Leibwächter alle an, aber aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus, das erwarte ich. Es gibt natürlich auch Gegenargumente und das Gegenargument schlechthin, China. Chinas Nachfrage enttäuscht und China ist nach wie vor der größte Nachfrager schlechthin. Die Elektrifizierung schreitet voran, aber etwas langsamer. Aber China ist eben nicht die ganze Welt. Indien wächst rasant. Dort sind wir allerdings mit der Elektrifizierung gut 10 bis 15 Jahre hinterher. Südostasien boomt, Afrika wächst zumindest. Das war auch nicht mehr der Fall. Und selbst muss man auch sagen, weil China sagt mir ja immer, ja, das enttäuscht das Wachstum. China wächst immer noch. Etwa doppelt so schnell wie die meisten Staaten im Westen. Das heißt also, die Ölnachfrage steigt dort. Ich habe schon gesagt, die meisten Experten gehen davon aus, dass wir Peak Oil Demand in China in etwa 5 bis 8 Jahren haben, aber eben nicht heute. Und Chinas Pläne sind ja kommuniziert worden. Die Konjunkturprogramme kommen, aber sie kommen selektiver. Sollte der Aufschwung im Immobiliensektor kommen, dann wird das ziemlich sicher dazu führen, dass mehr Ölnachfrage eingepreist wird. Das ist es. Das ist der Grund. Das sind die Gründe, warum ich tendenziell bullish bin für Silber. Und ich will es aber heute nicht zu lang werden lassen. Ich bin teilweise dementsprechend schon investiert, denn man kauft am besten im Ölsektor antizyklisch. Ich finde, die großen Produzenten sind nicht komplett uninteressant. Sie sind aber auch nicht die interessantesten Investitionen. ETFs kann man durchaus machen. Wenn, dann würde ich allerdings, geht immer mal davon aus, wir haben zuletzt einen Anstieg gesehen, es gibt auch Korrekturen. So eine längerfristige Spekulation kauft man gerne auch in Korrekturen hinein. Der wahrscheinlich interessanteste Sektor in der ganzen Ölbranche, das sind für mich die Ausrüster. Denn auch wenn die zuletzt gestiegen sind, wenn hier wirklich mal, das sind teilweise wirklich Ausrüstung, nicht so alt wie in Venezuela, aber auch nicht viel jünger. Und damit hier wahnsinnig viel Geld verdient. Von daher, die Korrektur in diesen Werten oder in einem entsprechenden ETF, die ist kaufenswert. Und abschließend nochmal der Hinweis, Korrektur ist nämlich ein gutes Stichwort. Die Ölaktie, die ich euch heute vorgestellt habe, ich habe es reingeschrieben. Solche Werte kauft man in Konsolidierungen und Korrekturen. Das wird auch bei dieser Goldaktie passieren. Holt sie euch auf www.lars-eriksen.de oder Link hier in den Shownotes. Das war's für heute. Ich gucke jetzt erstmal ein bisschen weiter Olympia und wir hören uns und sehen uns insbesondere am Montag wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.